Hallo, hier ist wieder der Tennis-Podcast Ballhaus. Ich bin euer Host Benedikt Lenke. Nach einer etwas längeren Pause, ja, viele Tennistrainer, die hier zuhören, wissen, man muss den Trainingsplan für die Sommersaison erstellen. Man hat diverse andere Sachen noch. Ich hatte mein 20-jähriges Firmenjubiläum und hatte das auch gefeiert, kräftig. Also erstmal Shoutout an alle, die da waren. Alle, die mir wirklich eine bisschen Zeit von euch abgegeben habt und da wart. Kamen auch viele Kollegen von weit her. War klasse. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und wie gesagt, ein Trainingsplan, der ist halt sehr, sehr lebendig. Also meistens ist es so, dass es keinen optimalen Trainingsplan für irgendwen gibt. Aber wenn einmal die Gruppen stehen, dann hat man noch so ein bisschen Kleinigkeiten zu machen und das hält halt auf. Vielen Dank, dass ihr ein bisschen Geduld bewiesen habt. Und ich habe auch gesehen, es sind unfassbar viele neue Leute gekommen und die haben zugehört, die haben alte Folgen gehört. Vielen Dank auch dafür. Und die heutige Folge heißt, die ersten Punktspiele sind gelaufen, was nun? Das ist eine gute Frage. Und dann fange ich gleich sofort an, nicht, dass sie großartig irgendetwas gefaselt von mir bekommt. Also, das Erste ist, hast du einen Trainer oder ständigen Trainingspartner? Das ist halt ziemlich wichtig für die Nachbereitung. Ich habe jetzt 3 Spiele hinter mir. Ich spiele für die Herren 50. Schaut dann an euch, an die Herren 40 auch da. Schöne Grüße. Ich hatte einen Doppelspieltag letzte Woche. Dieses Wochenende hatte ich ein Glück nur ein Spiel. Und das ist natürlich auch wieder was ganz, ganz anderes in Sachen Regeneration und so weiter. Aber kommen wir erstmal zu eurem Fall. Also hast du einen Trainer, einen ständigen Trainer oder einen Trainer, den du ab und zu mal buchst oder einen ständigen Trainingspartner? Das liegt daran, wenn du immer wieder die gleichen Ausgangspositionen hast, dann kannst du ja auch viel eher entscheiden, ob das, was du tust, auch wirklich relevant ist. Und die erste Frage ist, wenn du einen Trainer oder einen Trainingspartner hast, gibst du denen gute Infos von dem Spiel auch weiter? Das heißt, wie hast du dich gefühlt? Gegen wen hast du gespielt? Warum hast du dich so leicht oder so schwer getan dagegen? Was war besonders gut? Damit starte ich immer als erstes, wenn ich frage, was war besonders gut? Weil Tennisspieler und Tennisspielerinnen tendieren meistens immer, dass alles schlecht war, wenn man verloren hat und alles gut war, wenn man gewonnen hatte. Also was war gut? Und dann kommt man zu einem bestimmten Nenner. Dann sagt man, okay, was hat nicht gepasst? Ich sage immer wieder, das ist dieses FC Bayern-Modell. Die waren ja schon in den 80er Jahren dafür bekannt, selbst wenn sie 5-0 irgendwo gewonnen haben, zu gucken, ja, was war denn nicht gut? Weil irgendwann mal deckt sich das auf und irgendwann mal gibt es auch einen Gegner, der diese Schwächen auch aufdeckt. Deswegen finde ich das immer auch gut, selbst bei einem gewonnenen Spiel, dass man sagt, okay, was war denn da nicht gut? So, ich als Trainer möchte dann auch ganz detailliert wissen, okay, wenn irgendwas nicht gepasst hat, das kommt so ein bisschen aus meiner staatlichen Ausbildung, wenn also irgendwas nicht gepasst hat, welche Situation war das denn? Was hat denn der Gegner besonders gut gemacht? Dann kommt man eigentlich als Trainer oder als Trainingspartner, wenn man halt ein erfahrener Tennisspieler, Tennisspielerin ist, dann weiß man schon ungefähr, was das für eine Situation ist. Und was wir zum Beispiel im normalen Spielbetrieb haben, das heißt, ihr habt jetzt einen ständigen Trainingspartner und keinen Trainer, und dann ist das immer so, dass man trotzdem Elfer spielt, dass man trotzdem Aufschlag und Return spielt, ist ja auch gegen nichts zu sagen. Aber anstatt mal diese Situation nachzuspielen, wird einfach immer der gleiche Quatsch gemacht. Da kommt ihr natürlich keinen Schritt weiter und habe ich auch gerade erzählt, ob das relevant ist, was ihr da macht. Das entscheidet sich ja da. Ich finde immer, relevant ist das, was ich vorgefunden habe. Heißt also, meine Spielerin, mein Spieler hatte Probleme bei einer Situation und relevant ist mein Training nur dann, wenn ich diese Spielsituation irgendwie versuche herzustellen. Klar, man ist nicht so nervös. Ja, man hat nicht so einen Druck, das ist gar keine Frage. Trotzdem kann es dazu führen, dass meine Spielerin, mein Spieler diese Situation in Zukunft besser bewältigt. Und darum geht's. Darum geht's. Ihr habt also jetzt, sagen wir mal, keinen Trainer, aber ihr schildert euren Trainingspartner zum Beispiel. Ich habe den Rückhand-Crossball nicht so weit cross bekommen. Deswegen ist mein Gegner dazu gekommen, Vorhand Inside Out zu spielen und nochmal auf meine Rückhand drauf zu pressen. Und dann wusste ich nicht mehr, wie ich da rauskommen sollte. Kleiner Vorschlag von mir: Ihr habt einen Trainingspartner, spielt einfach mal aus dem Laufen raus. Das heißt, ihr seid diejenigen, die von Vorhand auf Rückhand spielen. Und dann kannst du einen Crossball spielen und dann könnt ihr euren Elfer spielen. Das wäre jetzt zum Beispiel mein Vorschlag. Das Gleiche könnte der Trainer auch machen, aber aus dem Korb anspielen und dann auch weiterspielen. Was keinen Sinn macht, ist, wenn der Trainingspartner oder der Trainer aus dem Korb weiterspielt, weil die Interaktion mit dem Ball ist ja ein anderer. Das heißt, der Ball kommt ja trotzdem, obwohl mein Gegenüber den Ball ins Ausgespielt hat oder nicht effektiv. Ich mache halt meistens so, wenn diese Aufgabe wirklich so ist, dass ich sage, okay, pass mal auf, da ist die Zone, da spiel bitte rein. Und wenn er nicht da reingeht, gehe ich voll auf deine Rückhand drauf oder voll in die Nahtstelle rein, weil dann steht ja dann auch die Vorhandecke offen. Das heißt, du wirst dann schon merken, ich kann da was machen. Und du siehst auch dann, was dein Ball bewirkt. Wenn ich wirklich Probleme habe oder ich kann den Ball nicht umlaufen, dann war das ja effektiv. Dann kann ich mir dann als Sportler dann sagen, okay, das hat sich gerade so angefühlt, ich muss das machen und kriege mehr an Ahnung. Ob diese Trainingseinheit ausreicht, ist wieder dahingestellt. Aber ich sage immer zu meinen Leuten, das ist ein Weg außerhalb der Ohnmacht. Das heißt, ich mache etwas, ich tue etwas und sehe zu, dass ich selber auch in die Handlung komme, selber selbstwirksam bin und dass ich halt immer mehr eine Ahnung habe, dass ein Trainingsprozess, ob jetzt mit Trainer oder mit Trainingspartner, weitergeht. Problem ist nur, man muss diesen Trainingsprozess wirklich vertrauen. Das heißt, man muss wirklich überzeugt sein, dass das, was man da tut, auch richtig ist. Wenn man ständig sich dann die Frage stellt, ob das so richtig ist, dann beschäftigt man sich eher mit der Tatsache als mit der Lösung eines Problems. Also das ist für mich auf jeden Fall eine wichtige Sache. Fragt eure Leute oder frag deinen Trainingspartner, ob er das machen kann. Und ob man diese und dann frage ich zum Beispiel als Trainer, ist das jetzt so in Ordnung? Muss ich zugeben, das ist auch aus der staatlichen Ausbildung. Es gibt halt wenige Sachen, die ich in meiner jetzigen Tätigkeit noch aus der staatlichen rausnehme. Das ist auf jeden Fall eine Sache. Ich frage dann nochmal nach, war diese Situation sehr ähnlich dem wie im Spiel? Und wenn der Gegenüber sagt, nee, nicht so ganz, ja, dann bleiben wir dran. Ich habe da überhaupt kein Problem in meinem Training, einfach dasselbe zu machen. Ich muss den Gegenüber ja abholen. Das kann ja nicht sein, dass ich sage, okay, du, wir haben jetzt uns eine halbe Stunde dran jetzt daran festgekettet, ich will jetzt mein Ding machen. Dafür ist Einzeltraining überhaupt nicht da. Das Einzeltraining ist für mich, für die Lösung von Problemen, von dem, der gegenüber ist, plus die Weiterentwicklung. Ne? Was fehlt ihm und ich gebe es ihm. Ja? Nur wenn ich halt sage, okay, ich glaube, dass er sich jetzt langweilt, das war noch nie der Fall. Das war noch nie der Fall. Meistens sagte dann der Sportler oder die Sportlerin, du, das war jetzt genauso richtig, lass uns jetzt wieder mal Aufschlag machen. Dann weiß ich, ich habe mein Gegenüber abgeholt und bin trotzdem meiner Trainerrolle, der so ein bisschen auch der Regisseur der Trainerstunde ist, auch gerecht geworden, weil ich lasse auch ein bisschen mehr Freiheit, aber vergewissere mich auch nochmal, ob ich ihn abgeholt habe. Das ist ganz wichtig. Ja, also das war die zweite Sache. Versuchst du Situationen, die nicht gut funktioniert haben, zu bearbeiten? Okay, kommen wir zum nächsten. Bekommst du vernünftige Lösungsvorschläge? Das ist natürlich auch so, weil der zweite Punkt passt dazu, passt diese zu deinem Spiel. Jeder weiß schon im Spiel selber, da kommen halt Leute zu deiner Bank, wenn es nicht läuft, und jeder gibt irgendwie seine Marschrichtung an, was er denn machen würde. Aber Vorsicht, es ist ja aus seinem Kontext und gut gemeint, keine Frage, und aber ihr seid es ja, die das umsetzen müssen. Heißt also, wenn du jetzt zum Beispiel von deinem Trainingspartner einen Tipp bekommst, den kannst du ja mal ausprobieren, wenn ihr mal mit gegeneinander spielt. Aber wenn das nichts für dich ist und du musst halt viel zu lange rumschrauben und irgendwie merkst du, ob ich das dann wirklich in der Situation mache, dann ist das schon Murks. Dann kannst du es vergessen. Genauso wie es im Spiel ist. Die Leute verheddern sich immer in Kleinigkeiten und versuchen nicht mit den Werkzeugen des Spielenden umzugehen. Ja, das ist halt das Problem. Das heißt also, ihr müsst einen Lösungsansatz haben. Wenn euer Trainer euch gut kennt, dann weiß er, okay, die und die Lösungen sind jetzt da von der Spielerin und vom Spieler, und diese Werkzeuge müssen wir effektiv einsetzen in dieser Situation, wo mein Gegenüber es nicht lösen kann. Heißt also, wenn ich jetzt einen habe, der Rückhandslice spielt, da werde ich jetzt nicht sagen, Junge, aus der Situation musst du mit einem hohen Ball rauskommen. Da muss ich natürlich sehen, ja, vielleicht kann er mal einen Slice-Rückhand-Dreiviertelball spielen oder er setzt ihn extra auf die andere Seite in den Fall, wo er jetzt in dem Rückhand-Cross-Bereich kam und er verhindern will, dass sein Gegenüber einen Rückhand, ein Vorhand-Inside-Out-Schuss macht. Ja, er könnte auch auf die andere Seite wechseln und den wirklich mit dem Rückhand-Slice ins T-Feld reinspielen. Könnte er machen. Oder er könnte einen Dreiviertelball spielen auf die andere Seite. Das wird dann schwierig. Oder einen sehr, sehr langen Rückhand-Slice-Ball. Ist dann auch schwierig, den zu umlaufen, wenn er halt nicht schnell genug ist und vielleicht wie ich in der Herren 50 spiele. Das sind dann Sachen, mein Gegenüber hat eine Rückhand-Slice. Was fängt er an? Oder er hat eine Rückhand-Topspin, die aber nicht stabil ist. Ja, dann werde ich ihm garantiert keinen Rückhand-Longline-Schuss sagen. Ja, also bitte mach dann Rückhand-Longline-Schuss. Das ist ja Quark. Da würde ich ihm vielleicht sagen, spiel ihn mal hoch rein in die Rückhand, damit er, wenn er schon umläuft, dann einen längeren Weg hat und auch mehr nach hinten zum Zaun geht. Wir sind ja draußen, wir können ja höher spielen. Das wäre zum Beispiel eine Sache in dem Case, ja. Aber das ist halt wichtig, ihr müsst halt selber selektieren, welcher Tipp letztendlich auch der richtige ist. Und zwar für euch der richtige. Und selbst wenn der Typ einstellig LK hat, heißt das noch lange nicht, dass der A effektiv selber spielt, B euch sagen kann, was ihr zu spielen habt, und C, dass das dann auch noch zu euch passen würde und wirklich eine reelle Entscheidung ist in dieser Situation. Okay? Nächste ist, was hast du für Möglichkeiten für die Verarbeitung für das nächste Spiel? Da habe ich ja gerade schon angesprochen, hast du die Möglichkeit zu trainieren? Hast du wirklich für dich auch mal Zeit? Ich sag mal, du bist Daddy und hast drei Kinder. Ja, da ist dann das Tennisspiel, was verloren oder gewonnen ist, erstmal ganz hinten. Da sind die Kinder wichtig, deine Frau ist wichtig, dein Alltag ist wichtig, dein Beruf ist wichtig. Und da kann man nicht so hingehen und sagen, ey, Junge, muss mal vielleicht mental mal was machen oder muss mental dies und jenes machen. Ja, der Alltag ist schon wichtig und der ist auch mächtig. Und da kann ich nicht sagen, dieser kleine Krümel namens Tennis in deinem Leben, er hat jetzt so einen massiven Ausmaß, dass du da ständig drüber nachdenken musst. Das ist Quatsch. Dein normales Leben ist definitiv wichtiger. Und manchmal ist das ja auch schon vielleicht die richtige Schraube. Ich muss auch kurz einmal mich von einem Blatt verabschieden. Vielleicht auch der richtige Hebel. Inwieweit ist das wichtig für dich? Inwieweit musst du da hinterher trauern, wenn du verloren hast? Das ist halt die Frage. Weil genügend Training ist der nächste Punkt. Hast du genug Training? Hat ja auch viel mit deinem Alltag zu tun. Wie lang sind deine Arbeitszeiten? Ich hoffe nicht so lang wie meine. Ja. Was hast du letztendlich noch zu tun? Hast du einen Garten? Hast du ein Haus, was du baust? Hast du viele Klienten? Du bist zum Beispiel Steuerberater. Du kommst partiell auch mal etwas später aus dem Büro raus. Und. Hast du viel Verantwortung für Kinder und für deine Frau? Ja, das ist halt einfach wichtiger. Das muss man einfach so sehen. Aber wenn du auf dem Tennisplatz spielst, dann spielt das halt nur eine Rolle. Und das kann dir auch nachvollziehen, dass es dich nervt, dass du zum Beispiel gegen Leute verlierst, gegen die du noch nie verloren hast, beziehungsweise wo du sagst, ey, das hätte doch gehen müssen, das kann doch nicht wahr sein. Ja? So. Der nächste Satz, hast du genügend Training? Also da wird nicht nur der Trainer gemeint, es wird auch mal der Trainingspartner gemeint. Hast du genügend Training heißt aber auch, hast du immer nur den gleichen Trainingspartner? Ist das dein Buddy und so? Ja, der Ball kommt immer gleich, du weißt eigentlich schon vorher, wo er hinspielt. Ist es nicht mal ratsam, mal beim Mannschaftstraining mitzumachen? Oder ist es nicht vielleicht besser, auch mal den Trainingspartner mal zu wechseln, immer ab und zu mal, dass du halt zwei Trainingspartner hast in der Woche? Oder ist es mal nicht schlecht, mal zu sagen, oh, ich habe einen Tag Homeoffice, da gehe ich um 9 Uhr mal oder um 8 Uhr mal zu meinem Tennistrainer. Also schaut dann an euch, wenn ihr mal um 8 oder 9 Uhr ein Tennistraining haben wollt, ruft an, ne? Kein Thema. Aber das ist für mich ganz normal, dass man sehr, sehr früh Leute, die im Homeoffice sind, bei mir vorbeikommen und dann Training haben und dann ab zum Schreibtisch gehen. Das ist überhaupt kein Problem. Und ich glaube, da sollte jeder Kollege auch wirklich bereit sein, das zu tun, weil das gibt eine Menge Benefit für euch, das Standing im Verein, weil ihr wirklich für eure Leute da seid. Werden sie euch auch wirklich brauchen. Kannst du athletisch arbeiten? Das ist natürlich vom Mindset und wieder von der Zeit her abhängig. Ist Krafttraining und Tennis für dich abwegig, wie ich das jeden Tag mitkriege? Dann lass es doch. Aber wundere dich nicht, dass du verletzt irgendwo in der Ecke bist irgendwann mal oder du hinterher läufst. So, das ist das Erste. Ich bin jetzt nicht der Sprintstärkste oder so. Das ist aber auch nicht meine Absicht. Ich mache Krafttraining, damit ich meinen Job machen kann und dass ich Spiele machen kann und trotzdem am nächsten Tag noch meinen Job machen kann. Das ist halt ganz, ganz wichtig für mich. Also wenn du keine athletische Arbeit leisten kannst, dann musst du halt Abstriche machen. Und das ist dann auch in Ordnung. Wie ich das gerade schon gesagt habe, dein Leben ist dein Leben und du musst dann auch entscheiden, was du priorisierst. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Aber versuch es doch mal. Versuch doch mal, ein kleines Programm zu machen. Das kleine Programm besteht vielleicht aus Liegestütze. Du nimmst dir eine Kettlebell, machst ein paar Kniebeugen. Du machst Ausfallschritte. Und dann holst du dir irgendwo, irgendwie beim Sporthandel, so ein 25-Kilo-Band, so ein Loop. Damit machst du dann auch noch Rotationsseilzüge. Und dann hast du ja schon mal mehr als vorher. So, du musst dich ein Riesenprogramm machen. Das, was ich gerade erzählt habe, dauert ungefähr 10, 15 Minuten. Das ist definitiv besser als vorher. Das wird dich jetzt nicht zu Arnold Schwarzenegger machen oder unbeweglich machen oder langsamer machen oder irgendwie anders. Aber nenn es einfach mal Reha-Sport, nenn es einfach mal die Möglichkeit, weiterspielen zu können auf einen Bereich oder in einem Bereich, den du gerne auch wirklich betreten willst, ja, oder weiterbleiben möchtest. Weil alles ist klar, da wiederhole ich mich auch gerne, ab 25 fängt die Sarkopenie ungefähr an, das heißt die Reduktion deiner Muskelmasse um 1% pro Jahr. Dann hast du eine Aktivierung, ja, wenn du dann gegen die Sarkopenie kämpfst, mit so einem kleinen Bereich von Krafttraining, dann hast du aber auch noch aktivierte Muskeln, die Myokine, Bodenstoffe produzieren. Man sagt ja immer, deine Muskeln, das sind Apotheken, die müssen aber geöffnet sein oder aktiviert sein. Und es gibt ungefähr 700 Myokine, die gegen Diabetes, gegen Alzheimer, gegen Fettsucht und so weiter gehen. Wichtig ist, tu was für dich. Glaub mir, wenn ich zum Beispiel eine längere Zeit, wie das jetzt auch war, wo ich athletisch nicht arbeiten konnte und ich dann wieder Krafttraining mache, das tut so gut am nächsten Tag. Das ist eine ganz andere Körperspannung. Das nächste ist, inwieweit kannst du deinen Schlaf managen? Also es gibt halt ein Regenerationsmodell, was halt wichtig ist, seit den Rackman, und dann Shoutout an Timo Wivelhove. Das war ein ziemlich langes Projekt und eine Studie, die, ich glaube 7 Jahre waren das, wo man im Vereins- und Rückschlagsportarten geguckt hat, wie die Regenerationstätigkeiten der einzelnen Sportler waren, plus auch noch selber rausgefunden hat, was wohl das Beste an Regenerationsmöglichkeit ist. Und oh Wunder, es ist Schlafen und Essen. Das heißt also, wenn du nicht vernünftig schlafen kannst, bis 7 Stunden, dann ist es vollkommen egal, ob du eine Blackroll hast oder irgendwie eine Faszien-Gun hast oder so, das spielt überhaupt keine Rolle. Bring das erstmal ins Lot. Das ist auch der einzige Grund, warum ich so einen Galaxy-Ring habe. Ich möchte einfach immer sehen, wie ist meine Erholung und wie war mein Schlaf. Und drück erstmal den Hebel. Weil ich glaube, wenn man sonntags oder samstags ein Punktspiel hatte, dann ist es schon wichtig, dass man vernünftig Schlaf danach bekommt. Ja, ich weiß, wer kleine Kinder hat, das ist da nicht so drin. Aber dann passt auch bitte auf. Also wenn ihr zu wenig Schlaf bekommt, ihr habt vorher ein Tennismatch gehabt, da wird die Verletzungsrate oder die Möglichkeit, eine Verletzung zu bekommen, ziemlich hoch sein. Also passt da auf. Pflegt euch, wenn ihr das machen könnt, macht das. Das nächste ist, wie kannst du deine Ernährung managen? Also ich selber komme natürlich jetzt nicht aus der veganen oder extrem gesunden Ernährung, das gebe ich offen zu. Es gibt Leute, die viel mehr auf ihre Ernährung achten als ich, aber ich versuche jetzt immer mehr, da an diesen Hebel dran zu gehen, eins nach dem anderen. Und wenn ihr das macht, bitte versucht da nicht irgendwie so ein bisschen aus der Gesellschaft euch rauszuhopsen, euch dann irgendwelche Soßen mit zum Griechen mitnehmen oder irgendwie nur noch von Whey-Protein euch zu ernähren. Das macht alles keinen Sinn. Versucht einfach mal an eine Schraube zu drehen und da muss ich einmal den Coach Steph mal einmal zitieren, das ist einer der größten Kraft-Influencer in Deutschland, der sagte, wenn du an die Ernährung dran gehst, mal ganz ehrlich, du weißt selber, was nicht geht und was geht. Also dementsprechend, wenn ihr in die Chipstüte reingreift, ja gut, gönnt es euch, wenn ihr euch das erlauben könnt, ihr habt einige Muskeln am Körper, dann ist das okay. Wenn ihr das nicht habt, würde ich es mir überlegen, dementsprechend. Aber wenn, dann genießt das, aber versucht es auch mal wieder wegzulassen. Ne? Also, das heißt, guckt doch mal, was ihr für eine Ernährung habt nach einem Spiel. Wir hatten Schnitzel, am Samstag, wir hatten Schnitzel. Aber ich habe auch ausnahmsweise einen Salat auch mit extra bestellt. Das war ganz gut und das ist doch schon mal ein Anfang. Der dritte Punkt ist, wie ist deine Nachbereitung deines Spiels? Wie bist du nervlich drauf nach dem Spiel? Das heißt, nicht direkt nachdem du verloren oder gewonnen hast, sondern einen Tag später. Weil, ja, es gibt ja so die Redewendung, schlaf mal drüber. Ne? Da ist viel Wahrheit drin, da sind viele Prozesse, die in der Verarbeitung vom Gehirn drin sind, nach dem guten Schlaf, nach 7 Stunden. Und das interessiert mich dann. Wie geht's dir dann, wenn du zum Beispiel immer noch total sauer bist, wie es früher zu meinen Handballzeiten war? Ja, dann hast du eine falsche Einstellung zu der Gewichtung. Ich war Nachwuchsspieler, ich war mitten in der Pubertät, also mich konnte man 2 Tage vergessen, wenn wir ein Spiel verloren haben. Und ich dann auch noch vielleicht auch noch schuld war, dass wir verloren hatten. Also dementsprechend, wie geht's dir da? Was ist da für eine realistische Einschätzung? Ist alles schlecht? Alles schlecht? Ich war schlecht? Und der Typ war viel zu gut? Oder der war auch vollkommen schlecht und ich war noch schlechter? Und oder kommst du dann schon ins Laufen? Kommst du schon in die ersten Lösungsansätze für dich, weil bevor du jetzt zum Beispiel zu deinem Trainer oder deinem Trainingspartner rennst, ist schon ein bisschen Abstand dann wichtig, aber auch dann immer noch, vielleicht schreibst du es dir auf, nach dem Spiel, was du für Gedanken hattest oder so. Das macht auch eine Menge aus. Musst du nicht immer machen, aber wenn es dir halt mal sagst, boah, jetzt muss ich was ändern, dann schreib es dir auf, geh dann zu deinem Trainer oder deinem Trainingspartner und wenn die da was umsetzen können, wenn die dazu in der Lage sind, go for it. Die nächste Sache ist, ja, jeder kennt so die Nike-Werbespot, wo die Leute so sich an Gelände halten, da die Treppe runter krüppeln. Gebe ich offen zu, war früher bei mir auch so, nach einem Tennismatch. Und auch nach so einem Doppelspieltag war für mich das auch nie gut. Das hat sich aber geändert, weil athletisch bei mir einfach was ganz anderes ist. Ich habe auch eine andere Umstellung, also ich habe eine Umstellung in meinem athletischen Bereich, da kommen wir aber gleich zu. Und seit ich das gemacht habe, ist da einfach sowas überhaupt nicht mehr. Also wie geht es dir einen Tag später körperlich? Ja, natürlich kann man das nicht trennen. Die Psyche und das Körperliche, das ist nicht zu trennen. Wenn es dir halt dreckig geht und du kommst dir vor wie ein Loser, dann wirst du garantiert nicht unbedingt eine stahlharte, aufrechte Haltung haben. Ja? Ich blätter mal um. Also das ist halt wichtig. Wie kommst du dir da nervlich und körperlich vor nach einem Match? Ich sag mal, es gibt ja Leute, die sind total unzufrieden, weil sie dann im 10-8 gewonnen haben im Match-Tiebreak. Also wir hatten bei den Herren 40, also zwei Leute, den Jan und den Matthias, ich grüße euch, das waren Comebacker, die hatten wirklich, die waren eigentlich auf der Straße des Verlierens und haben sich da rausgetankt. Natürlich könnten die beiden sagen, hey, das kann nicht wahr sein, dass ich gegen die beiden so gespielt habe, aber sich dann trotzdem mit dem wenigen, was man da zur Verfügung hat, weil normalerweise haben sie mehr, aber dass man sagt, ich kämpfe, ich aktiviere dann doch mehr, als ich vorher gehabt habe und gehe auf die Gewinnerstraße, das macht schon Bock. Wenn ich dann zum Beispiel so ein Typ bin und sage, boah, ich bin total kaputt und es war total scheiße alles, also dann finde ich auch, dann ist eine realistische Einschätzung nicht. Man muss eigentlich sagen, das war eine tolle Sache, wie ich zurückgekommen bin. Ich habe den größten Gegner besiegt, das bin ich selber. Das ist bei mir auch so. Und da bin ich stolz drauf. Aber ich will definitiv in Zukunft das besser machen. Das finde ich eine realistische und eine gute Einstellung. Wenn du zum Beispiel athletische Arbeit treibst, hast du wirklich deine Defizite auf den Schirm? Hast du wirklich auf dem Schirm, ob du vielleicht seitlich oder im Rücken oder im Schulter oder im Knie oder im Hüftbereich wirklich die Schmerzen entstehen oder warum die entstehen? Kannst du dir professionelle Hilfe einfach mal einmal holen und sagen, okay, ich habe die und die Probleme, wie kann ich das geben? Gib mir einfach dann ein Programm und ich mache das. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Das ist zum Beispiel für gleich, wenn ich dann zu mir komme, eine Sache. Ab wann kannst du wieder vernünftig Tennis spielen? Sagen wir mal, du hast jetzt Samstag ein Spiel gehabt, das ging über Match-Tiebreak Einzel und Doppel. Es war super wichtig, du hast eine richtig große Anspannung gehabt. Das heißt also, dein Körper hat eine Schutzspannung gehabt, du hast dich auch verkrampft und dann wisst ihr selber alle, dann ist das verdammt schwierig. Ja? Das hatte ich im ersten Spieltag bei Einzel und Doppel. War halt wichtig, diese Mannschaft zu schlagen. Ich spiele Verbandsliga Herren 50. Da ist bekanntlich, sind dann einige Mannschaften, die dann absteigen auch wieder. Und man will ja nicht unbedingt die Mannschaft sein, die absteigt, weil es macht gerade mir auch dieses Jahr sehr, sehr viel Spaß, Tennis zu spielen. Und ich habe mir dann auch Gedanken gemacht, aber da kommen wir gleich später. Also wann kannst du wieder mit einer guten Leistung in der Woche wieder Tennis spielen? Hast du dir darüber Gedanken gemacht? Das sind wichtige Gedanken und diese Gedanken musst du auch wirklich dann ernsthaft gegenübertreten. Das heißt, wenn du, wie in meinem Fall, vernünftig Tennistraining geben kannst ab Dienstag, nach einem Doppelspieltag, dann stimmt da was nicht. Ja, da muss ich halt selber jetzt auch ran wieder und selber was tun. Aber da freue ich mich auch drauf. Wenn du in der Lage bist, also als nur Tennisspieler, jetzt kein Tennistrainer, weil der hat ja kaum Zeit zum Regenerieren. Du bist jetzt normaler Tennisspieler, du hast Samstag dein Spiel gehabt, du hast dich verkrampft alles und am Mittwoch bist du immer noch nicht in der Lage, Tennis zu spielen. Dann ist da körperlich einfach eine Menge nicht da. Und dann kann ich dir nur anraten, da endlich auch was zu machen. Wenn du diesen Sport weiter betreiben willst, mach etwas. Weil dein Körper signalisiert dir einfach nur, dass es nicht geht. Dass du dich zu sehr im roten Bereich bewegt hast und dass du einfach nicht in der Lage bist, auf diesem Niveau deinen Körper zu belasten. Dass du dieses Spiel, was du so liebst, nicht spielen kannst auf diesem Niveau und auf dieser Intensität. Punkt. Das ist nicht, auch wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ja, der erzählt dummes Zeug, es tut mir leid, es wird dich einholen. Ja? Und du kannst jederzeit etwas tun. Sag mal, du bist 60, 70, auch dann kannst du etwas tun und athletisch arbeiten. Da gibt es keine Ausrede. Auch für mich nicht. Es gibt für keinen Menschen auf dieser Erde, der Tennis spielt, gibt es keine Ausrede, nicht sich vorzubereiten für etwas, was man super gerne macht und liebt, dafür was zu tun. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine kleine Sache mache, alle zwei Tage eine Stunde Krafttraining zu machen und dafür bin ich viel, viel besser noch und kann viel, viel länger das machen, was ich liebe, dann ist das ein guter Invest. Also das kann mir keiner erzählen. Aber es ist einfach viel, ja, da muss man einfach ehrlich zu sich selber sagen, Faulheit. Man muss halt immer sehen, es gibt halt viele Ausreden, die sind mannigfaltig und garantiert sehr fantasievoll, aber es sind Ausreden, genauso wie der nächste Punkt. Nach einem Spiel benutzt du Ausreden. Er hat ja Glück gehabt. Er hat ja Netzroller gehabt. Ich habe ja so ein Pech gehabt. Alfred Adler hat immer erzählt, es gibt halt eine ganz wichtige Sache. Der böse andere, ich armer. Das sind einfach nur Ausreden. Das heißt, der hat zum richtigen Zeitpunkt einen Netzroller gehabt und ja, Linienbälle. Mein Einzel, ich hatte auf jeden Fall Netzroller, ich hatte auf jeden Fall Linientreffer, viele, aber er auch. Und ich glaube, wenn man damit einfach gut umgeht, besser umgeht, sich nicht damit ablenken lässt, das ist schon mal eine Sache. Zweitens, man hätte ja selber vielleicht eine andere Entscheidung treffen können, einen anderen Ball gespielt. Und dann wäre es zu dieser Situation, wo er die Linie getroffen hat, wo er die Netzkante getroffen hat, ja vielleicht gar nicht gehabt. Das heißt also, eigentlich habt ihr das, wenn natürlich der Gegner zu übermächtig ist, dann ist natürlich da eine eigene Regelung ja nicht so da. Dann werdet ihr vorgeführt und das ist bei jedem so der Fall, bei mir auch. Dann ist eigene Handlung dann eher nicht so da angesagt. Aber wenn ihr einen gleich guten Gegner hattet, wie ich hatte am Samstag, dann sind es immer die eigenen Handlungen, die entscheidend sind, ob ihr das Ding gewinnt oder nicht. Punkt aus. Und da ist es kein Wind, da ist es kein Netzroller, da ist es kein Linientreffer, da ist kein Wind, keine Sonne, kein irgendwas oder der Platz. Es geht immer darum, die Gegebenheiten, die da sind, wer kommt da am besten klar und wer kann dem anderen sein Spiel aufdrücken. Punkt aus. Es ist nichts anderes. Und wenn ihr ständig Ausreden benutzt, werdet ihr keinen vernünftigen Trainingsprozess in Gang setzen, weil ihr eigentlich immer das nach außen drängt und euch selber nicht verbessert. Und das ist eigentlich das, was ich euch sagen wollte. Und dann kommen wir noch einmal zum FC Bayern nochmal. Was machst du nach einem gewonnenen Match? Arbeitest du weiter dran? Auch wenn es mal geklappt hat. Arbeitest du weiter an deine Defizite? Ob körperlich oder tennisspezifisch. Machst du das? Oder bist du so in der Euphorie, dass du nicht weitermachst? Da wird schon laufen. Und da gibt es halt, habe ich schon mal zweimal, glaube ich, in dem Podcast hier mal zitiert, immer dieses Foto, wo zwei Footballer nicht die ganze Strecke laufen und eher wieder in die Gegenrichtung laufen beim Sprinten. Und dann ist eine rote Linie dran und da steht drauf, the distance between winning or losing. Wenn du bei guten Sachen, die gut gelaufen sind, nicht auch siehst, dass das ein oder andere vielleicht ein bisschen glücklich war oder dir in die Karten gespielt hat, aber letztendlich der vielleicht gar nicht dich so getriggert hat und du gehst weg von dem Fokus, dann verlierst du wertvolle Zeit. Zeit, die dir wegläuft, Zeit, die du nicht richtig trainierst. Ach komm, brauche ich nicht. Ich brauche keine Einzelstunde. Ach komm. Und dann komme ich auch nicht zum Mannschaftstraining. Läuft doch. Alles ist gut. Das wird dir auf die Füße fallen, weil dann kriegst du auf einmal einen Gegner, der genau sieht, was du für Probleme hast. Du hast sie nicht bearbeitet. Du hättest 2-3 Wochen hättest es machen können. Machst du nicht. Und dann fällt dir das auf die Füße und der triggert dich rein und dann ist es halt toxisch und er sieht sofort, was toxisch bei dir ist, wie toxisch du darauf reagierst, was er da gerade macht. Und er wird es halt die ganze Zeit machen. Und je besser die Liga ist, umso penetranter wird er das machen und wird das bis zum Ende machen. Und du sagst dir dann mittendrin, hätte ich doch mal Mannschaftstraining gemacht, hätte ich doch mal mein Einzeltraining wahrgenommen. Ja, dann ist es aber zu spät und ich hoffe, dass du dann daraus dann lernst, weil ich lerne immer noch, ich bin 58 und mir macht das Lernen halt extrem viel Spaß, nicht nur im theoretischen Bereich, sondern auch im tennisspezifischen. Wir kommen jetzt mal zum vierten und zum letzten Punkt. Was mache ich denn? Ja, was mache ich denn? Ich kann jetzt hier großartig dummes Zeug erzählen und euch irgendwie sagen, ja, läuft ja. Ich habe immer das Problem, dass ich nicht weiß, wer da auf dem Tennisplatz steht, weil so eine Trainerwoche kann sehr, sehr anstrengend sein. Ich mache es mir in meinem Job nicht leicht. Ich habe auch keinen Bock, mir das leicht zu machen, weil mir der Job einfach zu viel Spaß macht. Und dann möchte ich auch mit meinen Leuten interagieren, ich möchte mit denen arbeiten und ich möchte, dass die jede Stunde besser werden. Ob ich das hinkriege, steht wieder auf einem anderen Blatt. Da bin ich ja nicht der Einzige, der dafür sorgen muss. Aber ich möchte mit den Leuten arbeiten. Und je mehr ich da nervlich auch mit drin bin und emotional raus bin, umso schlechter werde ich dann performen. Ich habe das erste Spiel sehr verkrampft gespielt gegen einen Gegner, der Sandplatzwühler war und mich dahin getrieben hat, dass ich halt viel rumgedrückt und dementsprechend sehr mit mir gehadert habe. Und ich wusste, dass das wichtig war, dass mein Einzel wichtig war, wie jedes andere auch. Aber ich wusste, dass das wahrscheinlich ist, dass ich gewinnen kann. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich auch gewinnen muss, weil einfach da zu viel Abstand war. Ja, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten. Aber da war spielerisch und technisch schon eine andere Welt zwischen. Aber man muss das ja dann auch an dem Tag beweisen und das habe ich leider nicht hingekriegt, aber trotzdem gewonnen. Jetzt muss ich natürlich sagen, okay, möchtest du gerne so weiterspielen? Nein. Möchtest du übertreiben? Nein. Ich will ja auch das nächste Spiel gewinnen. Ich wusste schon ungefähr, wer auf mich zukommt und habe gesagt, okay, für das nächste Spiel mache ich das schon so, dass ich mein Training dafür benutze, dass ich nicht nur so reinhalte, sondern dass ich ausschwinge. Weil das war das Problem im Match. Ich habe das irgendwie so zu viel zugespielt. Ich habe mich verkrampft und so weiter. Also habe ich eins gemacht. Okay, wenn ich jetzt Einzelstunden habe, dann ziehe ich durch. Aber ich musste ja nicht den Gegenüber erschlagen. Aber ich mache einfach meine reelle Vor- und Rückhand. Und papp da nicht nur rein, sondern versuche normal zu schlagen. Das hatte den Vorteil, dass ich am Samstag jetzt 6-2, 6-3 gewonnen habe gegen einen absoluten Angstgegner, der aber unfassbar gut ist und sehr negativ bei mir ist so. Das heißt also, das, was er spielt, ist für mich kaum berechenbar und ich reagiere meistens sehr toxisch drauf. Aber lief gut und ich fragte mich, ob er verletzt war oder so, weil das so, und dann sagte er zu seinen Leuten, der hat mir heute einfach keine Möglichkeit gegeben. Der hat kaum Fehler gemacht. Der hat druckvoll gespielt, wenn er es konnte. Und selbst wenn er druckvoll gespielt hat, hat er kaum Fehler gemacht. Und seine ersten Aufschläge waren zu 80% drin und waren halt sehr, sehr hart. Und da konnte ich kaum in mein Spiel reinkommen. Und das ist das, was ich mir mitgegeben habe. Also ich gebe mir immer jetzt mit für eine Aufgabe, was ich leisten kann und leisten möchte. Und das ist für mich meine Vorbereitung. Ich hatte keine Möglichkeit, zum Mannschaftstraining zu kommen. Ich musste ein bisschen erholen und habe mir gesagt, egal was jetzt passiert, ich spiele mein Spiel, aber nicht vollkommen hirnrissig. Und ich entscheide mich dafür, an diesem Match kein dummes Zeug zu spielen. Das war meine Vorgabe, die ich mir gegeben habe. Ja, vielleicht könnt ihr euch da irgendwas rausholen. Und das habe ich dann auch im Doppel so gemacht. Und mein Doppelpartner hat mich dann nochmal beglückwünscht, dass ich so die letzten 3 Punkte gemacht habe im Match-Tiebreak. Und ich da auch wieder mittendrin gesagt habe, ich ziehe da durch, ich verkrampfe nicht, wie im Doppel und im ersten Doppel und im ersten Einzel, was ich in der Saison hatte. Und das ist dann für mich halt sehr befriedigend, dass ich sage es, ich mache es auch und habe auch Erfolg damit. Können die meisten garantiert mithalten, was ich da sage. Was mache ich nach dem Einzel und vor dem Doppel? Jetzt ist das so, ihr wisst selber, nach dem Doppel wird dann gegessen. Aber ich muss auch irgendwie sehen, dass ich zur Regeneration mir ein bisschen Eiweiß reinziehe. So, ich nehme mir immer zum Punktspiel einen Shake mit. Das ist dann immer 0,5 Liter Milch, 1,5% Fett drin. Da mache ich dann 60 Gramm Protein rein und 5 Gramm Kreatin rein. Und das ziehe ich mir dann direkt nach dem Einzel rein, weil ich einfach möchte, dass Strukturen in meinen Muskulaturen und der ganze Sehnenapparat und Bänderapparat dadurch gestärkt wird und die Regeneration im Schlaf dementsprechend nach vorne gebracht wird. Weil das Eiweiß, das Protein wird halt dafür benutzt, um diese Strukturen besser reparieren zu können. Und nach einem Schnitzel, sage ich mal ganz ehrlich, hätte ich jetzt keinen Bock, so einen Shake zu trinken. Das ist einfach too much. So, dann mache ich meine Nachbereitung, wie ich euch das schon erzählt habe. Ich weiß, was ich in diesem Match, was eigentlich gut gelaufen ist von mir, noch nicht gelaufen war. Ich habe manche Sachen einfach noch zu kurz gespielt, mit zu wenig Topspin rein. Und der Topspin war aber besser als vorher, mit viel mehr Endgeschwindigkeit. Und der Aufschlag war unfassbar gut für meine Verhältnisse. Und ich weiß auch, warum. Da Shoutout an Axel Bernhard, der mir da aufschlagtechnisch eine Menge beigebracht hat. Und ich auch dieses Neuere an meine Leute weitergebe und ich das bei mir auch jetzt umgesetzt habe. Das dauert ja auch eine Zeit, ne? Und athletisch, am nächsten Tag bin ich wieder auf den Trainingscourt gegangen, habe Training gegeben. Sonntag ist bei mir Trainingstag. Und ich hatte früher immer Rückenprobleme und bei der Rotation Probleme. Hatte ich jetzt nicht mehr, und zwar deswegen, weil ich reziproke Kabelzüge mache. Das heißt, ich bin wirklich immer gegenläufig in der Bewegung. Ich sitze oder mache einen Halbkniestand und mache dann immer Rotationszüge mit dem Kabelzug im Gym. Und das tut mir unfassbar gut. Und ich merke davon rein gar nichts. Früher war ich bretthart und bin dann kaum hochgekommen, das ist einfach nicht mehr. Und das kann ich wirklich nur jedem ans Herz legen. Ich werde, wenn das Ganze sich hier gesettelt hat, ich habe ja auch einen Shop eröffnet, das kommt ja auch noch hinzu. Wenn sich das alles gelegt hat, möchte ich einfach auch meinen YouTube-Kanal mal erweitern bzw. wieder aufleben lassen und dann werden halt solche Sachen auch mal präsentiert. Also da guckt mal nach, wenn ich dafür ein bisschen bei Insta ein bisschen Werbung gemacht habe. Meine Trainingsmöglichkeiten ist so der letzte Punkt, den ich habe. Der ist begrenzt, sage ich ganz ehrlich. Viele Leute versuchen immer, dem Trainer immer eine bestimmte Ausnahmesituation zu geben. Das heißt, der muss ja gewinnen. Eigentlich ist der Trainer derjenige, der ständig zu wenig trainiert. Ich sag mal, gut, es gibt so Ausnahmen, Shoutout an Olli Manns, aber ich selber nehme mir nicht die Zeit und kann sie mir auch nicht nehmen momentan, weil das bei uns im Verein so gut läuft und ich will einfach nach der langen, langen Arbeit seit 2011 einfach das Ganze auch genießen. Ich bin seit 2011, arbeite ich für den Moment, der jetzt gerade ist, mit vielen Familien, wo die Mitglieder so ein bisschen schon sagen, also man kommt ja nicht mal einfach so auf die Anlage, man muss ja jetzt auf einmal anfangen zu warten, das wollen wir nicht. Das ist teilweise vielleicht ein bisschen nervig für den Vorstand oder für mich oder auch für die Leute, die warten müssen, aber eigentlich ist das eine gute Sache, weil wir haben viele Mitglieder bekommen und das ist ein ganz anderes Leben bei uns im Verein. Und ich möchte einfach daran teilhaben und auch mit den Leuten arbeiten, die mir so viel Freude bereiten auch. Ich fange jetzt wieder an mit dem Antifragil-Programm von MTMT. Shoutout an euch. Dieses Programm hat mir auch eine Menge Möglichkeiten gegeben körperlich. Bin ein bisschen dünner geworden und nicht mehr so breit vom bilateralen Training mit 130 Kilo Kniebeuge oder 135 Kilo Kreuzheben oder so, sondern ich habe halt immer noch sehr viel Kraft, aber sehe halt anders aus und komme einfach tennisspezifischer besser damit klar. Ich habe jetzt dafür gesorgt, dass ich einen Trainingspartner vormittags habe. Natürlich ist er in Pension und das ist natürlich kein 50-jähriger Mann, aber mit sehr, sehr viel Erfahrung, selbst in der Regionalliga und so. Und das bringt mir auch eine Menge, mit dem Punkte zu spielen und nicht immer nur Vorhand, Cross und Elva, sondern wirklich, mein Problem war früher immer aufzuschlagen oder zu retournieren und ich war total lost, was soll ich denn da machen, weil ich es auch viel zu wenig gemacht habe. Ja. Dementsprechend, das ist mein abschließender Tipp noch an euch alle, spielt nicht so viel Elva ohne Aufschlag. Man kann Elva mit Aufschlag spielen. Ihr müsst halt sehen, der Aufschlag und der Return ist immer der Anfang eures Spiels und bitte nicht das Ende, außer ihr macht Return-Asse oder Aufschlag-Asse. Das könnt ihr dann gerne machen, aber es soll halt nicht dazu münden, dass ihr einen Aufschlag macht und ihr guckt den Return des Gegners hinterher. Und das ist halt nur bedingt, wenn man zu viel ohne Aufschlag spielt. Ja, ich bin beim Ende. Ich hoffe, es hat euch irgendwie weitergeholfen. Vielleicht auch ein bisschen getröstet, wenn ihr vielleicht zwei Niederlagen schon habt oder eine Niederlage. Es wird besser werden. Geht nur dran. Geht in die Ausführung rein. Geht dorthin, dass ihr wirklich etwas bearbeitet. Geht dorthin, dass ihr bestimmte Sachen auch vielleicht ein bisschen ehrlicher auch angeht. Benutzt weniger Ausreden. Geht körperlich auch mal dran. Vielleicht ist das wirklich die Sache, die ihr noch nicht bearbeitet habt. Ihr habt eine bessere Rückhand, besseren Ausschlag bekommen, aber ihr kriegt es körperlich halt nicht hin. Ja, macht halt ein bisschen Athletiktraining. Es muss ja nicht in stundenlangen Sessions enden. Aber tut was für euch. Holt euch eine Mütze voll Schlaf. Das ist halt wichtig. Am Ende des Einzels oder am Anfang des Einzels oder weit vor dem Match zieht euch mal ein bisschen Eiweiß rein. Das wäre ganz gut. Und Kreatin aus meiner Sicht ist nichts gegen zu sagen. Und habt einfach viel, viel Spaß weiter an der Sommersaison. Und ich sage jetzt einfach nur noch Tschüss, danke, dass ihr dabei wart. Und ich werde es mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, dass ich so schnell wie möglich wieder die nächste Folge raushaue. Also Tschüss, macht's gut.